Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen wie Krieg und Flucht behandelt.
So, komm mal, gucken, wie schaut's denn aus? Was geht denn ab hier? Hamburg City! Hier
Für Bassam ist in Hamburg alles fremd. Nichts ist einfach und nichts wird ihm einfach gemacht. Aber seine Augen leuchten, wenn er sich an diesen einen Moment erinnert.
Ich habe einmal nach, glaube ich, keine Ahnung, zweieinhalb Monate ungefähr, mich getraut, in die Bahn alleine einzusteigen. Ich bin einfach in der U-Bahn sogar. Die einzige Station, die ich noch richtig gut konnte, ist Bern, weil ich da angekommen bin. Und ich bin in der U-Bahn sogar irgendwie, ich glaube, wo war ich denn da? Ich habe den von Friedrichsberg Hauptbahnhof und dann habe ich da die U-Bahn benutzt. Das war der S-Bahn Friedrichsberg, die erste Station, glaube ich, in der S-Linie, wo ich eingestiegen bin.
In seiner Anfangszeit in Deutschland fühlt sich Bassam oft einsam. Manchmal weiß er nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Aber er weiß, was Angela Merkel gesagt hat. Es bedeutet ihm viel. Er kann sich noch heute daran erinnern.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Angela Merkel wird nicht als größte Rednerin in die deutsche Geschichte eingehen. Zu fremd ist ihr das Pathos. Zu groß ist ihr Pragmatismus schon immer gewesen. Aber es gibt wohl keine Ansprache ihrer Amtszeit, die häufiger zitiert wurde. Genauer gesagt, kein Satz, keine drei Worte aus ihrem Mund, an die sie häufiger erinnert wird, ja, mit denen sie häufiger konfrontiert wird. Für die sie mehr Zuspruch, aber auch mehr Hass und Häme erhält. Bis heute. Ihre Worte sind das Testament einer hochemotionalen Zeit. Damals im Spätsommer 2015. Und sie werden ihr Vermächtnis sein. Wir schaffen das. Bassam hat diese Worte noch im Ohr, als sein Abenteuer im deutschen Alltag beginnt. Nichts von dem, was er bisher wusste oder kannte, ist hier noch von Bedeutung. Die Menschen sind nett, aber reserviert. Und längst nicht alle heißen ihn hier so herzlich willkommen wie in Wien. Der Himmel ist grau, die Mädchen sind lässig gekleidet. In jedem Supermarkt gibt es Alkohol zu kaufen. Der Kulturschock könnte für einen syrischen Teenager, der nur knapp der Hölle auf Erden entkommen ist, kaum größer sein. Wenn Angela Merkel sagt, wir schaffen das, muss sich Bassam die Frage stellen, wie schaffe ich das?
Und in Singelmannstraße war ich das erste Mal alleine. Ich musste das erste Mal alleine übernachten, alleine essen, alleine, also nicht alleine essen, musste mit anderen Jungs, aber alleine das Ganze durchziehen. Das war sehr emotional natürlich. Da habe ich auch so geweint.
Hi, ich bin Tim Sohr, der Autor dieses Podcasts und ich denke, eine Einleitung kann ich mir an dieser Stelle langsam sparen. Ich will ja auch gar nicht groß vorgreifen auf das, was in dieser Folge so alles passiert. Stattdessen will ich euch lieber kurz etwas über Bassam erzählen. Denn eigentlich war es so, diese Intros, die ich hier in jeder Folge spreche, die wollte ich gar nicht haben. Meine Idee war, dass sich wirklich alles nur um Bassam und seine Geschichte dreht in diesem Podcast. Ich meine, das ist schließlich die ganze Idee dahinter. Sein Schicksal erlebbar zu machen, stellvertretend für zigtausende Geflüchtete und deren Schicksale. Deren Mut, deren Struggle. Aber die Kollegen haben gesagt, dass eine kurze Einordnung schon wichtig wäre. Damals kannten sie Bassam noch nicht. Sie konnten nicht wissen, dass dieser Junge problemlos einen Podcast ganz allein tragen kann. Dieser Junge und seine Geschichte. Weil er außergewöhnlich reflektiert ist für sein Alter. Weil er charmant und charismatisch und tiefgründig ist. Weil er mit 22 Jahren schon mehr zu erzählen hat, als die meisten von uns mit 82 zu erzählen haben werden. Und, na klar, auch weil er die perfekte Podcast-Stimme hat. Das hat unser Audio-Producer Chris gesagt. Und wer, wenn nicht Chris, könnte das besser beurteilen? Bei aller Unbescheidenheit, mir war das alles schon ab dem Moment klar, als ich Bassams Geschichte zum ersten Mal gehört habe. Das war Anfang 2016. Seitdem hatte ich immer im Hinterkopf, diese Geschichte eines Tages noch einmal ganz groß erzählen zu wollen. Zusammen mit Bassam. Wir haben uns zwischendurch für ein paar Jahre aus den Augen verloren, aber dann kam die Möglichkeit dieses Podcasts und dann kam auch die Idee zurück. Hey, ich sollte Bassam anfunken. Genau jetzt. Das ist der Moment. Ich hatte keine Ahnung, ob er Zeit und Lust haben würde. Ich war mir nicht mal sicher, ob er noch in Deutschland wohnt. Aber Bassam wohnt noch in Deutschland. Und er war sofort am Start. Von da an wusste ich, dass eigentlich nichts mehr schiefgehen kann. Weil Bassam der perfekte Partner für ein solches Projekt ist. Und ich kann euch auch genau sagen, warum. Oder noch besser, Bassam sagt es euch selbst. Auch wenn es ihm eigentlich total unangenehm ist.
Ich muss dir ganz ehrlich sein, ich bin sehr sensibel. Sehr sensibler Mann. Mhm. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich hasse das. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, aber...
Nein, Bassam. Nichts aber. Es ist gut, dass du so sensibel bist. Es ist genau richtig so. Sonst wäre dieser Podcast nicht so besonders. Denn das ist er definitiv. Da sind wir uns hier bei den Podstars wirklich alle einig. Und die Leute da draußen hoffentlich auch. So oder so. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bassam hat es geschafft. Er ist jetzt in Deutschland. Nach 3 Wochen Flucht. Es ist unglaublich. Er ist jetzt in Hamburg. Hier wollte er von Anfang an hin, weil der HSV so eine schöne Raute im Vereinswappen hat. Das hat ihm damals schon so gut gefallen, in Syrien, als er die Bundesliga noch aus der Ferne verfolgt hat. Jetzt lebt er plötzlich nur noch eine 20-minütige Autofahrt vom Stadion in Stellingen entfernt. Klingt wie das Happy End eines Märchens. Naja, von wegen.
Deutschland und Österreich fordern einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Flüchtlingspolitik. Nach Beratungen in Berlin erklärten Bundeskanzlerin Merkel und ihr österreichischer Kollege Faymann, das Problem könne nur gesamteuropäisch gelöst werden. Bei dem Treffen solle es unter anderem darum gehen, wie Transit- und Herkunftsländer der Flüchtlinge besser eingebunden werden können. Nach Deutschland will auch Österreich von Mitternacht an seine Grenzen wieder schärfer kontrollieren.
Der deutsche Sommer 2015 ist lang und zäh. Der deutsche Herbst desselben Jahres noch länger und zäher. Klar, es gibt starke Bilder. Zum Beispiel das Selfie von Kanzlerin Merkel mit dem syrischen Flüchtling Anas Modamani. Ich bin Frau Merkel für den Rest meines Lebens dankbar, sagt Modamani heute. Sie habe sein Leben gerettet. Oder die Menschen, die am Münchner Hauptbahnhof die eintreffenden Geflüchteten so herzlich in Empfang nehmen. Aber es gibt auch die andere Seite dieser Zeit, die unter der reichlich unangenehmen Bezeichnung Flüchtlingskrise ins kollektive Gedächtnis eingeht. Es gibt Ressentiments in der Bevölkerung, sogar Ängste vor unkontrollierter Zuwanderung. Und es gibt Kräfte, die diese Ängste schüren. Während der Bund noch zur weiteren Aufnahme von Schutzsuchenden motiviert, wollen sich manche Länder am liebsten nur noch abschotten. Sie sehen sich nicht mehr in der Lage, die Situation zu bewältigen. Die Kapazitäten sind ausgereizt, heißt es vielerorts. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die lieber hetzen als herzlich willkommen heißen, die lieber zur Montagsdemo auf die Straße gehen, als sich ein Refugees Welcome Shirt überzustreifen.
Wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land oder gib die Schuld ein paar anderen Namen schreien. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylbewerberheim?
Trotz symbolträchtiger Willkommenskultur wirkt die Gesellschaft wie in der Mitte gespalten. Hier wird Solidarität gepredigt, dort wird Hass verbreitet. Und der bricht sich immer häufiger nun auch konkret Bahn. Wahrscheinlich erinnert ihr euch, die Proteste und die gewaltsamen Ausschreitungen in Freital, Heidenau und anderswo.
Die Zahl der Übergriffe auf geplante Flüchtlingsunterkünfte hat in Deutschland zuletzt zugenommen. Die Aufklärungsquote sei aber bislang niedrig, so der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Die Behörden gingen davon aus, dass die Täter nicht ausschließlich aus dem rechtsextremen Umfeld kämen.
Bassam bleibt von fremdenfeindlichen Anfeindungen verschont. Genug zu kämpfen hat er trotzdem. Tag für Tag.
Also es war normal, ich habe dann mit der Familie telefoniert, das erste Mal so richtig. Das war das Schöne, da gab es auch einen Kontakt, eine Verbindung, konnte man sich natürlich unterhalten, vernünftig und auch so lange, wie man das will.
Zum ersten Mal auf der ganzen Reise?
Ja, war also so richtig, ja. Aber auf der ganzen Reise, wir hatten ja kaum. Also da kauft man sich irgendwie einen SIM-Card, wo nur ein Gigabyte drauf ist, für $15 sogar. Also das war schon ein bisschen teuer und das Ganze brauchen wir für andere Sachen. Wir schicken nur kurze Nachricht, wir sind in Sicherheit angekommen, wir sind da angekommen, uns geht's gut und so weiter. Aber so richtig telefonieren oder auch skypen oder so, da diese Möglichkeit hatten wir leider auf der Reise nicht.
Schon bald muss Bassam die Unterkunft wechseln. Er kommt nun in die Denheide nach Barmbek Süd. Der Umzug geht sozusagen mit einer Erhöhung des Taschengeldes einher. Denn Bassam erhält jetzt etwas mehr finanzielle Unterstützung. Waren es in Alsterdorf noch 12,50 Euro pro Woche sowie 3 Mahlzeiten am Tag, sind es in der Denheide 52 Euro pro Woche. Dafür müssen sich Bassam und die anderen selbst ums Essen kümmern. Wir mussten lernen einzukaufen, sagt Bassam. Und wir mussten lernen zu kochen. Mit dem Kochen ist es für Bassam so eine Sache. Ich will es gerne drauf haben, sagt er. Aber alleine macht das keinen Spaß. Damals in der Denheide kochen sie häufig gemeinsam, mit 10 oder 15 Leuten. Schöne Abende, die Bassam bei der Eingewöhnung in Deutschland helfen. Überhaupt die Eingewöhnung. Sie klappt nun zumindest ein bisschen besser als vorher in Alsterdorf.
Weil ich da gleich Leute von meinem Heimatland gesehen habe. Man könnte sich nochmal wieder so richtig unterhalten. Dieses Sicherheitsgefühl, also nicht vom Krieg her oder so, dieses seelische Sicherheitsgefühl wiederherstellen. Und dann, dann ging es einigermaßen bergauf, sozusagen. Da habe ich mich erstmal so richtig wohl gefühlt.
Bassam ist froh, nicht mehr in Alsterdorf wohnen zu müssen. Denn es ist natürlich nicht schön, in einem Container zu übernachten, sagt er. Aber zu diesem Zeitpunkt kommen so viele Menschen nach Deutschland, auch aus Syrien. Klar, sagt er, da kann man nun wirklich nicht erwarten, in einer Luxuswohnung zu schlafen. In der neuen Unterkunft, in der Denheide, gibt es sehr nette Betreuerinnen und Betreuer, auch Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Es geht jetzt alles ein bisschen mehr in Richtung Spaß und Leben, sagt Bassam. Routinen entwickeln, normal einschlafen und aufstehen. Bassam ärgert sich, weil er lange auf seine Zulassung zur Schule warten muss. Fast alle anderen haben längst Unterricht. Er ist in der Denheide einer der letzten beiden Jugendlichen, die ihre Zulassung erhalten. In der Zwischenzeit fällt es ihm zunächst nicht schwer, sich abzulenken.
Keine Ahnung, Sport habe ich gemacht, zum Beispiel, wir haben Fußball gespielt, zum Beispiel, da war ein Feld neben uns, sind irgendwie 500 Meter entfernt, haben Fußball gespielt, zum Beispiel, in der Einrichtung gab es Kicker, haben gespielt, Billard auch, ja, wir haben auch manchmal so ein Film Night gemacht, also saßen alle im großen Saal, haben Filme geguckt oder so.
Kurze Pause, schnelle Erinnerung an unsere Spendenaktion. Sea-Watch, Hanseatic Help und die Syrienhilfe für Kinder sind die drei Organisationen, die wir gleichermaßen unterstützen wollen. Jede Spende von euch hilft. Alle weiteren Infos unter bassam.betterplace.org und in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
In der Unterkunft trifft Bassam auf 7 oder 8 syrische Jugendliche, die teilweise sogar den gleichen Akzent sprechen wie er. Das gibt ihm ein gutes Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit. Man versteht sich, ohne dass man immer noch 3 Sätze hinterherschieben muss, um irgendetwas zu erklären. Auch sein Zimmer teilt Bassam mit einem der syrischen Teenager. Allerdings einem, der nicht sehr vernünftig ist, wie Bassam sich erinnert. Einer, der weder auf sich noch auf andere besonders viel Rücksicht nimmt.
So, also es ist so ein bisschen stressig, mit dem ein paar Monate da zu verbringen. Okay. Aber es ging relativ gut, weil ich auch andere Möglichkeiten habe. Also ich hatte nicht nur Ödem, ja, zum Schlafen, okay, da schläft man und das war's dann. Ne? Man unterhält sich natürlich ein bisschen gegenseitig vom Schlaf. Ja. Aber ansonsten im Laufe des Tages habe ich viele andere Möglichkeiten.
Bassam weiß nicht, warum er so lange warten muss, bis er am Unterricht teilnehmen darf. Bis heute versteht er es nicht. Er weiß nicht, nach welchen Kriterien die Zulassungen erteilt werden, wer das überhaupt festlegt und warum ausgerechnet er so lange warten muss. Aber als es endlich soweit ist, sagt er sich, okay, darauf hast du dich wirklich gefreut. Doch davor, in der Zeit des Wartens, langweilt er sich oft sehr. Während seine Jungs, wie er sie nennt, bis 14 oder 15 Uhr in der Schule sind, weiß er irgendwann nicht mehr, was er den ganzen Tag eigentlich machen soll.
Weil ich wusste auch nicht, womit ich meine Zeit verbringen kann. Ich kam auch nicht auf die Idee, dass ich selber irgendwie Buch lese oder keine Ahnung oder irgendwie, weißt du, es war natürlich alles neu. Ich war klein, ich wusste nicht, was richtig, was falsch. Ich brauchte einfach jemanden, der mich orientiert, der sagt mir, hier geht's lang, da ist es richtig, da ist es falsch. Diese Möglichkeit hatte ich ja nicht. Das Ganze habe ich ja selber gelernt. Und darum glaube ich, also das hat gefehlt, bin ich der Meinung. Weil es gibt viele Leute, die sogar Leute hier haben in Deutschland, die vor denen gekommen sind, die hatten diese Möglichkeit, zum Beispiel zu erkennen, Cousin oder enge Verwandte oder so, sind zum Beispiel mal dahin gegangen, natürlich, haben sich ausgetauscht. Also diese Möglichkeit hatte ich ja nicht. Ich war immer für mich selbst alleine, bis ich dann Grundlage für mein Leben hier in Deutschland aufgebaut habe. Und auch Leute gefunden haben, mit denen ich wirklich unterhalten kann. Natürlich von meinem Alter. Die wissen auch natürlich nicht, was richtig und was falsch. Aber das Gute ist, wenn man das von klein aus so alleine lernt und alleine ausentdeckt, hat man das irgendwann mal so richtig geil drauf. Mhm. Also ich würde mir jetzt mal sagen, in ein paar Jahren kann ich sehr guter Ratgeber sein für viele.
Manchmal wundert sich Bassam über die strengen deutschen Regeln. So ist es den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern strengstens untersagt, privaten Kontakt zu ihm und den anderen Geflüchteten zu pflegen. Dabei versteht er sich sehr gut mit vielen von ihnen. Mit einer ist er heute sogar eng befreundet. Eine sehr, sehr gute Freundschaft, wie er sagt. Eine sehr, sehr gute Freundschaft, die aber damals noch nicht erlaubt ist.
weil es waren sehr strenge Regeln, das muss man echt sagen.
Was waren das denn für Regeln?
Zum Beispiel, dass diese Privattreffen oder dieses Privatkontakt, also sie ist ehrenamtlich da. Ich meine, sie macht das mit Leidenschaft. Sie ist hier gerne und versucht uns zu helfen. Warum entwickelt man das nicht auch auf eine private Art und Weise? Es müssen nicht immer die Regeln herrschen, bin ich der Meinung. Es müssen auch manchmal die Menschen regeln, selber regeln. Also es muss nicht immer so von oben kommen, von der Stadt oder was weiß ich. Manchmal kann das auf eine gute Art und Weise auch hinbekommen, ohne diese Regel nicht zu überstreiten, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist natürlich Stadt, werde ich, sind Regeln. Wir haben ja auch natürlich alles hinbekommen. Es war alles ordentlich, hatten keine Probleme. Und ja.
Rund um den Jahreswechsel 2015-2016 wird in Deutschland immer noch heftig diskutiert, wie man den schutzsuchenden Geflüchteten denn nun eigentlich am besten helfen kann. Und wie vielen von ihnen? Und wie nicht? Und überhaupt?
Die christlichen Kirchen in Deutschland haben zum Jahreswechsel zur Hilfe für Flüchtlinge aufgerufen. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, verurteilte bei seiner Neujahrspredigt in Dresden Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Ähnlich äußerte sich auch der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx. Zugleich forderte er die Christen in Europa auf, sich gemeinsam für Schutzsuchende einzusetzen.
Nach der Silvesternacht 2015 berichten mehr als 600 Frauen rund um die Kölner Domplatte, Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein. In einem vertraulichen Einsatzbericht der Bundespolizei heißt es hinterher, die Frauen haben einen Spießrutenlauf durch die stark alkoholisierten Männermassen durchlaufen müssen, wie man es nicht beschreiben kann. Ein erschütterndes Szenario, zumal in Köln, einem multikulturellen Schmelztiegel der Integration. Die Täter gelten rasch als ausgemacht, zumindest als grundsätzliche Gruppe. Junge Männer nicht deutscher Herkunft. Viele betroffene Frauen hatten entsprechende Angaben gemacht. In der Öffentlichkeit wird diese Beschreibung noch mit einem Zusatz versehen. Aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. Junge Männer nicht deutscher Herkunft aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. Inzwischen, Jahre später, wird von unmittelbar Beteiligten längst eine deutlich differenziertere Wirklichkeit zur Kölner Silvesternacht berichtet. Unter den Tätern seien Syrer, Afghanen, Iraker gewesen. Aber auch Deutsche. Aber im Anschluss an die Silvesternacht 2015 ist der Schaden schnell angerichtet. Am Ende eines Jahres, in dem die Dauerdebatte über die deutsche Willkommenskultur fast alle Schlagzeilen bestimmt. Am Ende eines Jahres, in dem rund 890.000 Schutzsuchende in Deutschland erstmals registriert werden. Auch in der Silvesternacht in Hamburg gibt es vor allem rund um die Reeperbahn in St. Pauli ähnliche Vorfälle. Aber obwohl er in Hamburg lebt, sind diese Dinge für Bassam weit weg. Kurz gesagt, er hat ganz andere Sorgen und ganz andere Hürden des Alltags zu meistern.
Ich habe einmal nach, glaube ich, keine Ahnung, zweieinhalb Monate ungefähr, mich getraut, in die Bahn alleine einzusteigen. Ich bin einfach in der U-Bahn sogar. Die einzige Station, die ich noch richtig gut konnte, ist Bern, weil ich da angekommen bin. Und ich bin in der U-Bahn sogar irgendwie, ich glaube, wo war ich denn da? Ich habe den von Friedrichsberg Hauptbahnhof und dann habe ich da die U-Bahn benutzt. Das war der S-Bahn Friedrichsberg, die erste Station, glaube ich, in der S-Linie, wo ich eingestiegen bin.
Bassams Erinnerung an das Streckennetz ist an dieser Stelle ein bisschen schwammig, aber ganz ehrlich, hier geht es schließlich auch nicht darum, wo oder mit welcher Bahn er genau gefahren ist. Hier geht es um was viel Wichtigeres.
Also ich habe mich ein bisschen informiert davor. Ich bin nicht einfach auch blind so gefahren. Aber das sich zu trauen natürlich. Also das war alleine schon ein Schritt.
Und was für ein Schritt. Wer Bassam zuhört, dürfte keinen Zweifel daran haben, dass er diese Fahrt für den Rest seines Lebens nicht vergessen wird.
Ich war stolz danach, das muss ich dir sagen.
Ja.
Ich war richtig,
ja,
richtig stolz auf mich. Also sowas gibt es natürlich in Syrien nicht, deswegen, ja.
Und wie das nun mal so ist mit den spannenden und aufregenden Momenten im Leben, also zumindest den von der guten Sorte?
Es war schon Aufregung, aber es hat richtig Spaß gemacht, das muss ich dir sagen.
Die Fahrt mit der U-Bahn, ganz selbstständig und selbstverständlich. Für Bassam ein Meilenstein auf dem Weg zur Akklimatisierung. Der Stolz darüber steht ihm auch heute noch ins Gesicht geschrieben, sobald er beginnt, davon zu erzählen. Trotzdem kann damals noch nicht die Rede davon sein, dass Bassam wirklich angekommen ist. In Europa, in Deutschland, in Hamburg. Der Weg zur Integration ist lang. Und er wird erschwert, wenn man von Nachrichten aus der alten Heimat eingeholt wird. Und ihr wisst, dass wir hier in diesem Podcast eigentlich nicht mit Cliffhangern arbeiten, aber Ausnahmen bestätigen in dieser 5. und vorletzten Folge die Regel. Von welchen Nachrichten aus der Heimat Bassam eingeholt wird, davon erfahrt ihr beim nächsten Mal. Denn in der letzten Folge wird Syrien plötzlich wieder ganz nah sein für ihn. Und der Grund dafür ist ein dramatischer. Aber das muss er euch dann schon selbst erzählen.
Bassam ist ein Podstars bei OMR Original. Erzählerin Ariana Barbori, Projektmanagement Sophia Steinhuber, Produktion Chris Hilbert und Konzept und Redaktion Tim Sohr.